Hallo zusammen, ich wünsche euch wieder ein herzliches Willkommen hier bei «Schau mal». Am anderen Mic ist der Mephisto und er hat das Tee im Anschlag. Es ist also nicht der Whisky, den er so
das ist ein neuer Trend.
Ein neuer Trend hier beim «Schau mal». Es ist,
ja, der Moski hat einen neuen Trend. Ich habe wirklich eine riesen Tasse Tee, bin ein bisschen verkältet. Ich mich schon jetzt mal entschuldigen für ein bisschen eine rauchige Stimme. Aber ich habe mir die heutige Folge nicht wollen lassen. Hallo, Tommy, überhaupt.
Hallo, Joe. Ja, wir haben heute eigentlich recht viel vorbereitet, glaube ich. Also wir werden jetzt da ausholen und eigentlich unsere Prämisse, oder? Ist ja heute ein Special, kann man so sagen, oder?
Wieder mal ein Special, ja. Wir wollen im Grunde genommen wieder mal so ein bisschen ein übergeordnetes Thema, unsere Meinung dazu sagen, wo im Moment, oder nicht nur im Moment, aber schon seit, ich sage jetzt mal, die letzten 5-6 Jahre immer wieder mal durch die Gazette geistert und in Online-Foren diskutiert wird und auf öffentlichen Plattformen und einfach so ein Roundup machen, unsere Meinung zu der Entwicklung von und zu Hollywood, hätte ich fast gesagt. Oder wie wollen wir das nennen?
Ja, so also ein bisschen Hollywood, wohin die Reise, oder? Also, das sind ja so Sachen, wie du sagst, es wird viel diskutiert. Qualitative Sachen, gesellschaftliche Sachen und etc. Da gehen wir ja jetzt gerade drauf ein. Und wir haben das nötig gefunden, weil wir doch auch so die ein oder andere Frage haben, woher eben dass die Reise geht mit dem Kino, mit den Serien, mit Streaming. Und da haben wir uns damit auseinandersetzen und hier mal bei «Schau mal» das aufwerfen. Ich glaube, das nimmt dich auch speziell auch Wunder, oder? Was da.
Ich beschäftige mich auch mit dem generell. Ich lese auch viel so Bücher und Artikel zu diesen Themen, was mich interessiert. Nicht nur in Bezug auf Film, sondern auch um Themen, die gesellschaftlich relevant sind allgemein. Und das natürlich auch im Film Einzug halten. Darum ja, ist das heute mal so ein bisschen. Es klingt wahnsinnig trocken, aber ich kann euch versprechen, es könnte Nein, sogar zwischen ein bisschen emotional werden.
Also, oh, ja.
Durchaus, also, es ist also nicht so der Literaturclub 2.0. Wir müssen uns also keine Sorgen machen.
Nein, den wollen wir nicht.
Genau. Ja, aber bevor wir einsteigen, haben wir noch ein anderes Thema, gell, Tommy? Ganz kurz.
Genau. Ein wichtiges. Das waren ja noch die Emmy Awards gesehen von der Series in den 25 Kategorien von den Emmys. Und da hat es ja nicht jetzt wirklich richtig grosse Überraschungen gegeben, aber doch durchschlagende Ergebnisse, wie man hat gesehen bei den Emmys. Und ja, es ist schon eine Serie, wo wir hier auch schon sehr davon geschwärmt haben, respektive zwei, muss man sagen, wo wirklich durchgeschlagen haben, oder? Würdest du dem beipflichten?
Also, ich würde jetzt sozusagen eine Herzensserie von mir und eine Herzensserie von dir, die durchaus oben rausgeschwungen hat. Die eine in der Menge vielleicht gerade ein bisschen überraschend, die andere hätte man ein bisschen mehr erwarten können, dass sie wieder wird, gut ankommen, aber dass sie dann doch wieder so zuschlagen kann, ist gleich wieder ein bisschen überraschend gewesen. Also durchaus Sachen, wo wir können sagen, mal, das haben wir ein bisschen auf dem Radar gehabt. Aber nicht gerade so in dieser Ausprägung, oder?
Genau. Ja, wir tun mal auf, oder? Shogun ist da oben rausgeschlagen mit 18 Emmys. Das ist eigentlich wahnsinnig. Das hat so seit den 75 Jahren Emmys nicht gegeben. Also das ist so outstanding. Die Serie hat eigentlich alles Namhafte fast abgeräumt, was da zu abräumen geht und vor allem in der Kategorie natürlich Outstanding Drama Series, oder dort war sie eigentlich auch der grosse Gewinner gewesen.
Oder richtig Gewinner, oder nicht?
Genau, der Hauptgewinner in dem Sinn dort. Und was auch noch extrem Symbolkraft hat, ist natürlich auch, dass die Produktion Shogun eben durch die Kollaboration zwischen Japan und Amerika vom Production und von den Schauspielern her entstanden ist. Und natürlich auch der Hiroyuki Sanada als Aushängeschild, oder? Und hat dort auch die Leading Acting Role Emmy geholt, oder? Und das muss man sehen, das hat ihn noch sehr stark berührt. Ich habe das jetzt noch gerade gesehen, vor ein paar Stunden, wie er das gefunden hat, eben East Meet West. Und dass man eben, wenn man zusammenarbeitet, unglaublich Schönes kann kreieren. Und das hat mich, also ich bin ja sehr Japanata, auch berührt, weil ich kaufe das Sanada auch ab, weil er lebt das. Oder? Er lebt einerseits das Japanische, aber er lebt auch für den Film. Und ich glaube, das hat ihm auch gut da. Also, das ist jetzt nicht nur so die Selbstkrönung vielleicht. Oder wie siehst du das? Also, hat dir das auch so noch cool?
Ja, durch? Erstens mal ist es eigentlich im Westen für Hiroyuki Sanada eine sehr grosse Genugtuung und eine verdiente Anerkennung von seinen schauspielerischen Leistungen. Ein Mann, der in westlichen Produktionen immer mal wieder, das meine ich durchaus, ein bisschen, auch ein bisschen despektierlich gegenüber Hollywood, halt so ein bisschen der, die typischen Japan-Rollen bekommen hat in gewissen Verfilmungen auch. Die typischen Samurai-Rollen, wenn man wieder mal so ein bisschen in Anführungs- und Schlusszeichen eine Quote Samurai hatte und dort aber immer, wirklich immer absolut abgeliefert hat, sei es auch wirklich neben auch, sei es in trashigen Filmen zum Teil auch, wenn man da gerade kurz in die Vergangenheit zurück an Mortal Kombat zum Beispiel denkt, selbst in solchen Filmen kann er noch seine Leistung abrufen, die jetzt vielleicht als Gesamtwerk jetzt nicht gerade als brillant würde bezeichnet werden, sagen wir es mal so. Und da ist natürlich die Qualität von Shogun ganz an einem anderen Ort. Aber trotzdem für eine Sanada wichtig, für eine Produktion wichtig und vor allem auch für die Qualität wichtig. Und was noch so ein bisschen ein Detail ist zu Shogun, wo wir auch bei der Kritik zu Shogun sehr stark darauf sind eingegangen, wo ihr gerne nachhören könnt, wo wir mehr haben gesagt zu Shogun selber in unserem ausführlichen Review, die wir euch gerne verlinken, da unten in den Shownotes, ist es so, dass der Sanada halt einfach auch jemand ist, der eine Serie in einem Film den Stempel aufdrücken kann. Und auch die Doppelsprachigkeit, wo er darauf gepocht hat, er war ja auch Teil der Produktion, er hat auch mitproduziert, wo er darauf beharrt hat, auch bei den westlichen Produzenten, das muss eine zweisprachige Serie geben, wir wollen nicht englische Sprachausgaben mit zum Beispiel einem japanischen Akzent, wie das in diversen westlichen Produktionen immer mal wieder vorkommt, wenn japanische ProtagonistInnen unterwegs sind, hat er das explizit nicht wollen und das hat man durchgedrückt, das hat man bis in die Details, ich glaube, du hast das ja sehr detailliert ausgeführt, dass man sogar auch die geschichtlichen Bezüge noch in Japan hat absegnen und so weiter, das wirklich von Historikern auch ein bisschen überprüfen, das Drehbuch. Und auch die einzelnen Szenerien. Und das merkt man dieser Serie an. Und es gibt Kritikpunkte, die haben wir ausgeführt. Aber summa summarum ist das ein Gewinn für die Serienlandschaft. Für mich.
Das stimmt. Also da pflichte ich natürlich voll bei. Und ich finde eben gerade das japanische Akkurate, das sie in dieser Serie haben gelassen, eben, wo der Sanada hat können aufdrücken, ist genau das, oder? Dass die Qualität einerseits von Machart auch vom Westen her beeinflusst und das Budget natürlich auch dementsprechend ist gesehen für die Serie, aber auch die Qualität der Umsetzung, also die Passion, die Leidenschaft und eben das japanische Akkurate, das hat hier aufeinander gebracht, oder? Und darum sehe ich hier die vielen Auszeichnungen, eben es ist Kostüm, Kamera, Hauptdarsteller, eben es hat da noch Anna Sawai gewonnen als Lead Actress in der Drama Series und das zeigt doch sehr viel eben hier, obwohl es natürlich ist ein Preisverleihung ist, aber es zeigt sehr viel über die Qualität. Also die Serie hat wirklich eine Messlatte gesetzt. Jetzt schwenken wir noch vielleicht gerade darauf ein, dass sie eventuell ja die zweite Season jetzt gleich noch durchsetzen und machen, obwohl es kein Buch mehr dazu gibt.
Und hier also kann man ich sagen, also bestätigt ist es, dass es etwas so geben soll. Aber es besteht noch kein Drehbuch. Man ist jetzt am Arbeiten dran, im Background. Der Sanada ist voll mit drin. Er hat es übrigens so in einer von der grossen amerikanischen Talkshows, die er vor kurzem war. Ich glaube, es ist ich weiß nicht, ob es Colbert war, oder ich glaube, es war Stephen Colbert, wo er wirklich auch das nochmal vor dem amerikanischen Publikum bestätigt hat, dass es eine weitere Season soll geben, vielleicht sogar noch darüber hinaus, wo man mit auch basierend wieder, und das hat er auch in diesem Statement gesagt, basierend darauf, dass auch hier wieder mit historischen Bezügen so geschaffen werden, mit historischen Figuren und das Drehbuch also nicht jetzt plötzlich ganz komplett abdriftet. Aber man muss ja dort wissen, dass die originale Shogun-Vorlage vom Clavell, also die Romanvorlage, ja auch historische Bezüge hatte. Und so auch die Originalverfilmung aus den 80er Jahren eigentlich auch, was es schon mal gegeben mit dem Chamberlain. Und jetzt die Neuverfilmung ja auch wieder die Bezüge aufnimmt. Und auf diesem Pfad will man weitermachen. Das ist das, was ich gelesen habe.
Ja, das habe ich auch so mitbekommen. Es ist noch nicht ausgeführt, es ist noch nicht vollkommen durchdacht. Und da habe ich natürlich auch ein bisschen vorbehalten, muss ich ehrlich gesagt sagen, und bedenken trotzdem Sanada, dass sie dann die Shogun-Sache einfach vielleicht noch zu fest ausreizen wollen. Das ist jetzt ein Bedenken, das ich äußere, dass sie eben dort ein bisschen auf den Hype-Train, den die Serie ein bisschen generiert hat, vielleicht aufspringen wollen. Und ich hoffe schwer, dass das dann nicht die Qualität mindert. Das ist eigentlich auch gerade ein guter Einstieg, glaube ich, in folgende Themen, die wir jetzt hier aufgreifen wollen. Nichtsdestotrotz noch schnell noch zu den Emmys, nämlich Platz 2 hat beleidigt eine von deinen Lieblingsserien, wenn nicht deine Lieblingsserie, glaube ich, ist The Bear gewesen, mit 11 Emmys. Wird ihm, glaube ich, auch sehr gerecht.
Ja, ich glaube, wir haben es hier schon gesagt, der Bear kann seine Qualität halten, auch wenn von vielen Kritikerinnen und Kritikern die dritte Season jetzt ein bisschen negativer aufgefasst worden ist, dass man sich die Hauptkritikpunkte, dass man nicht wirklich viel Neues kann erzählen, dass auch die ganzen Inhalte nicht so wirklich vorantrieben werden. Ich kann zum Teil diesen Kritiken zustimmen, aber die Machart, die Eigenständigkeit, auch die eigene Herangehensweise, wie die Serie produziert ist, wie Charaktere geschrieben sind und wie sie ausgearbeitet sind, das verhebt für mich immer noch und darum finde ich das verdient. Es ist klar, die vierte Season ist angekündigt. Ich bin gespannt, ob man den Turnaround schafft. Das ist sicher eine Serie, die man nicht zu lange laufen sollte, die sonst sicher wird an Qualität einbüssen. Einfach durch die Thematik, die sich totlaufen könnte. Darum sage ich ganz klar, das Ende finden dort, einen guten Abschluss, super abschließen und dann kann man sich eigentlich immer wieder positiv an das zurückerinnern. Ja.
Genau. Ja, und eben, wir haben es jetzt schon angetönt, wir wollen hier direkt die Pütze der Pandora vor Qualität, die da eben zum Teil nicht vorhanden ist oder vorhanden ist noch in Hollywood, das wollen wir mal auftun. Oder ich glaube, wir müssen da mal drüber reden, wir haben uns auch geeinigt, dass das relativ breit ist, eben auch der Film im Wandel, glaube ich, ist dann später noch ein bisschen das Thema. Mhm. Aber ja, wir haben das hier schon mehrere Mal so angesprochen, oder? Manchmal vergreift sich, glaube ich, Hollywood irgendwie im Kosten-Nutzen-Faktor oder auch in den drei Büchern, wo wir einfach manchmal das Gefühl haben, warum? Warum? Die Frage grundsätzlich, man ist sich im Kino eine gewisse Qualität gewöhnt, man will da gerne gehen, es soll grundsätzlich Spass machen und eben auch gute Stories und Scripts liefern und auch Visuals. Oder? Und jetzt haben wir da festgestellt, in letzter Zeit, glaube ich, auch gemeinsam, dass das absolut zum Teil in die Hose geht, oder kann man sagen, dass das wirklich manchmal trashig wird und komisch und eben auch nicht so wertig. Und wir wollen das hier mal ein bisschen aufdröseln und ein bisschen anschauen, warum denn eigentlich?
Also, alles so unter dem Banner Hollywood, ja, für uns ein Schlusszeichen, was geht? Also was ist eigentlich los, um jetzt da so ein bisschen plakativ einzusteigen? Das ist so ein bisschen der Aufhänger, weil wir uns einfach, ja, weil wir gemerkt haben, wir haben in vielen Folgen, schau mal, und auch vorher natürlich beim Filmfenster, immer wieder mal sind die gleichen kritischen Punkte gefallen. Qualität, Verhältnis, Budget zu Qualität, schauspielerische Leistungen, drei Bücher, die wir auseinandergenommen haben und. Und interessant ist ja, warum ist das so? Was ist unsere Analyse von außen drauf geschaut, als Fans, als Filmliebhaber und Serienliebhaber? Warum ist das so? An was könnte es liegen? Zum Teil haben wir jetzt auch gewisse Sachen auch ein bisschen recherchieren können. Und das ist so ein bisschen die Idee, vielleicht auch ein bisschen nochmal zurückzuschauen mit einzelnen Beispielen und am Schluss dann vielleicht auch ein bisschen einen Ausblick zu geben, was jetzt aus unserer Sicht vielleicht ein Lösungsansatz wäre, uns kleinen popligen Podcaster, wie wir es eigentlich sehen als Fans und Konsumenten und HobbykritikerInnen, wie wir das sehen, oder? Und ich glaube, es ist schon interessant, wenn man sich über Jahre sich mit dem Thema Film und Serie beschäftigt, wo jetzt der Wandel hergeht und vor allem, wo er eben auch angreifbar ist. Und ich würde sagen, wie du gesagt hast, jetzt können wir ja mal mit dem Thema Qualität und Qualität im Verhältnis zu Budget, zu finanziellen Themen einsteigen. Ein Riesenfeld, dort müssen wir schon ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht verlieren. Aber generell, was ist dir so aufgefallen bei grossen Hollywood-Produktionen im Serien- und im Filmbereich, sicher jetzt auch natürlich beides ein bisschen unterschiedlich zu werten, wo der so ein bisschen der Angriffspunkt war in den letzten, sagen wir, 5 bis 10 Jahren?
Also, eben bei so Grossproduktionen, wenn du das ansprichst, oder wo das Budget eigentlich wirklich sehr moderat und gross zum Teil ist, ist, dass einfach dort, ich habe das manchmal schon ein bisschen geäussert, jetzt nicht hier bei Schau mal, sondern noch vielleicht für mich im Zwiegespräch mit dir, das Seelenlose. Das klingt jetzt frech, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass die Regie und die Drehbücher oder auch die Visuals manchmal seelenlos werden in Hollywood. Mm. Also ich finde, das hat mich, nimmt mich manchmal so mit und denke so, warum können sie das heute nicht besser umsetzen? Gerade wenn Produktionen hunderte Millionen, wenn nicht sogar ein Milliardenbudget erreichen, oder? Mm. Und dort stelle ich mir immer wieder die Frage, warum ist so viel Trash gleich noch rum, trotzdem, dass sehr namhafte Titel sind oder Umsetzungen von einem Franchise, was ich vielleicht wirklich so ein bisschen geträumt hat, dass das mal gut könnte werden. Jetzt spiele ich den Ball zu dir. Hast du das Feeling manchmal einfach jetzt in den letzten natürlich auch gehabt, in den letzten Jahren?
Also sehr stark. Gerade wenn es um Grossproduktion im Serien- und Filmbereich geht, habe ich einfach festgestellt, dass für mich persönlich von ich bin jetzt irgendwie 40 und konsumiere Filme und Serien sicher weit, weit über 25, fast 30 Jahre regelmässig, alles Neues und kann doch eine rechte Zeitspanne ein bisschen beurteilen, auch wenn ich jetzt nicht zu den ganz alten Hasen in Anführungs- und Schlusszeichen gehöre. Aber Hollywood hat einfach in den letzten Jahren irgendwie nicht verstanden, was Produktionen so ein bisschen Seelen gibt. Und das meine ich nicht spirituell, sondern ich bin überhaupt kein spiritueller Mensch, aber ich meine einfach so eine Wertigkeit und eine Machart, wo man kann sagen, da hat sich jemand etwas dabei überlegt, da hat nicht einfach jemand ein Franchise draufgeklebt, einen Kleber draufgeklebt, jetzt, um das so ein bisschen übergeordnet zu sagen und hat einfach irgendeine Produktion, also irgendeine Vorlage genommen, das draufklatscht und denkt, das verkauft sich dann schon, da schreiben wir noch schnell ein Drehbuch dazu, abziehen Bilder von Charakteren, schieben wir hinten nachher, die Fans fressen es dann schon, kein Problem. Und diesen Eindruck, muss ich sagen, die Generalkritik, die auch viel aus dem Internet natürlich kommt, die ist zum Teil auch ein bisschen übertrieben, da gehen wir ja dann noch darauf ein, wenn es dann um moralische Fragen geht, aber ich finde, die Qualität in der Breite hat wirklich abgenommen. Und das ist eigentlich erstaunlich, wenn man bedenkt, dass eigentlich die Produktionskosten von Serien und Filmen seit Jahren steigen und nicht sinken. Also wenn wir überlegen, dass der erste Lord of the Rings, um jetzt mal so ein grosses Franchise zu nehmen, der Film, also der Fellowship of the Ring, damals 90 Millionen Dollar gekostet hat. Nur der erste Film. Und so ein Standing hat an Qualität. Klar, CGI heute, wenn man ihn wieder schaut, in der Remastered-Fassung, aber damals im Kino haben wir einfach ein wahnsinniges Erlebnis gehabt, wir haben danach noch ein Erlebnis gehabt. Immer wenn man, ich sage klassisch an Weihnachten, so einen Film wieder vornimmt oder so eine Filmreihe, natürlich, ich will jetzt da die anderen zwei nicht wegreden, aber einfach als Beispiel. Und wenn man dann hört, dass eine Serie wie Acolyte, wo unser Kollege Moski vor kurzem hier gereviewt hat, ein angebliches 200 Millionen Budget hatte für eine Streaming-Serie, ohne dass man dort hat müssen gross Marketing betreiben, weil das über eigenen Disney Plus Kanal gelaufen ist, und man das einfach nicht sieht. Man sieht es nicht in dieser Serie, oder? Und es gibt auch Filmbeispiele, unzählige Marvel-Filme aus den letzten Jahren, die die Qualität eigentlich nicht erreichen können, auch optisch wie inhaltlich nicht, wo man wirklich fragt, wo sind die Kosten her? Das ist echt, also das ist jetzt nur zwei plakative Beispiele, wir können dann noch ein bisschen ins Detail gehen, aber Qualität im Verhältnis zu Budget hat gelitten und ich weiss nicht, ob es an der Masse liegt, ob es an der Lieblosigkeit liegt, es ist sehr schwierig, ob es mit dem Streik noch zu tun hat, wo ich war, sehr schwierig zu beurteilen, aber ja.
Ich könnte das nachher noch nachbesprechen. Ich würde noch gerne darauf hin, wenn du jetzt gerade Franchise wie Herr der Ringe erwähnst, oder Power of the Rings, Ringe der Macht, läuft ja von Amazon immer noch die zweite Season und so, und wir sind da doch recht ernüchtert, wenn wir gerade bei diesen Budgets sind, oder? Die Serie hat über 1 Milliarde, glaube ich, insgesamt gekostet.
Mit der Recht und muss man hier noch
mit der Recht.
Korrekt.
Genau, das Gesamtpäckchen. Vor Serie, muss man so sagen. Ist wahnsinnig teuer eigentlich, oder? Eben die Franchise, die man eigentlich so gerne hatte mit den ersten 3 Peter Jackson-Filmen. Pop, jetzt lassen wir mal noch aus. Aber das Generelle, oder? Da war eine riesen Fanbase und riesen Erwartungen drin. Unter anderem wir zwei auch. Und Ich bin dort eben, wie du es sagst, sehr ernüchtert. Und da kommt wieder das Seelenlos, oder? Wo ich denke, hey, wow, ihr habt mega viel Budget gehabt, ihr hättet können richtig gute Schauspieler wählen oder auch in der Optik und so. Aber es ist wieder, wie du sagst, da ist es wirklich mehr der Kleber, oder? Wo Amazon gekauft hat, sich draufgeklatscht hat, hat gesagt, hier haben wir Herr der Ringe, also bam, eine Serie. Und es liegt, glaube ich, nicht mal nur am Serienformat, es liegt einfach wirklich am Ganzen, an der ganzen Produktion, wie ist mir das angegangen, oder? Der Peter Jackson selber hat sich sehr auch als Fan verstanden und ist mit grosser Sorgfalt dorthin. Man hat die drei Filme gerade nacheinander durchgedreht, praktisch. Man hat dort auch sehr viel investiert in Kostüme, sehr viel Passion, und auch die Schauspieler haben sehr, sehr viel Passion reingegeben. Also, Ian McKellen wollte ja sogar noch einmal den Gandalf dürfen spielen.
Mit 85?
Mit 85. Wow.
Wir reden von der angekündigten Filmreihe, die da kommen soll. The Hunt for Gollum wird ja die Filmreihe heissen. Angekündigt sind sicher schon mal zwei Filme mit Andy Serkis als Director und in der Produktion wieder der Peter Jackson. Und sie sind jetzt eben gerade das Casting am Auffahren. Und ja, tatsächlich hat sich der Ian McKellen nochmal in Position gebracht.
Das ist true.
Er hat irgendwie das Statement, Lamila Lüge, ist so gewesen, ich werde die Rolle mit ins Grab nehmen, wenn ich noch aufrecht kann stehen, stehe ich nochmal her und schwinge nochmal den Zauberstab. Ich habe es jetzt nicht als Zitat wiedergegeben, mehr sinngemäß. So ein bisschen so, ja.
Und bei ihm hat man jetzt ironischerweise wirklich Freude. Und muss man sagen, das wäre jetzt so toll, wenn er das fast noch mal könnte, das möchte ich mal gönnen, wenn es da irgendwie zustande käme. Aber ja, eben da spricht einiges, oder? Das eine ist Passion, das andere ist einfach so ein bisschen ein Dahingeklatschen, sage ich jetzt böse gesagt, von Amazon selber, oder? Mm. Und da sind wir, glaube ich, gerade direkt in der Diskussion von so Franchise-Sachen, oder? Mm. Wo man immer wieder so denkt, oder, hey, kann man das erfüllen, gerade eben auch im, sagen wir jetzt so im Gaming-Bereich, ich bin ja auch ein Gamer und ab und zu hat man immer wieder das Gefühl, kann man da etwas rausholen oder kann man eine gute Franchise oder einen Film daraus machen, wo man gute Actors kann gewinnen kann. Und es gibt ja einzelne Beispiele, weil wir ja nicht nur wollen, abranten haben wir uns auch vorgenommen, sondern es hat gewisse Sachen, die mir sehr gefallen haben, so von Franchises, die man noch umsetzen kann, mit einer gewissen Liebe, mit einem Cast, mit guten Schauspielern. Und das ist auch für mich noch so eine Hoffnung, eine gewisse, oder? Wie siehst du das?
Ja, also für mich geht es dort vielleicht um die Grundfrage schnell aus meiner Sicht ein bisschen anzubeantworten. Ich habe einfach das Gefühl, was Hollywood fehlt, ist der Mut. Nämlich der Mut, neue Fanbases zu erschliessen, neue Franchises zu generieren. Eine Generalkritik, die ich hier auch schon geäussert habe. Darum habe ich auch mal einen Pitch gemacht zu diesem Thema. Den könnt ihr das schon gerne mal noch hören. Und einfach, wo man den Mut nicht mehr hat, zu sagen, wir wollen auf etwas Neues zugehen. Sie sind natürlich auch ein bisschen brönte Kinder, oder? Wir sind darauf eingegangen. Der Creator ist an dem Boxoffice grossartig gescheitert. Du wärst eigentlich zum Beispiel im Sci-Fi-Bereich etwas Neues gewesen. Ein neues Universum, das es noch nicht gegeben hat. Dune für mich jetzt zum Beispiel ist nicht ein neues Franchise, hat aber qualitativ sehr viel gebracht ins Kino, aus dem Sci-Fi raus, an grossen Franchises, wo es aber schon Vorlagen hat gegeben. Also so komplett neu, das traut man sich irgendwie nicht und das auch noch mit grossen Budgets versehen. Man reitet die gleichen Franchises einfach bis gar nicht mehr geht. Oder macht der Turnaround und macht Reboots. Und das regt mich am meisten auf. Also wie viele Spider-Man-Reboots haben wir jetzt gehabt, um jetzt schnell einen Querschlag zu Marvel zu machen? Auf zwei Ebenen. Und das ist in 20, 25 Jahren Filmgeschichte. Plus, minus. Und das ist schon Batman-Reboots. Ist auch so ein Beispiel, um das andere Universum, aus dem Comic-Universum noch schnell aufzutun. Wo du ja auch sehr gut Bescheid weißt. Und das sind so Themen, die ich nicht verstehe. Dass man den Mut nicht hat, anstatt die Reboots vom Reboot zu machen und wieder irgendwie Fanservice abzuliefern. Oder Fanservice generell ist nochmal ein Thema für sich, wo wir sicher auch noch schnell müssen darauf eingehen müssen. Die sind ja darauf eingegangen in eurer letzten Folge, was Fanservice und auch Reboots von alten Themen in Bezug auf Ghostbusters zum Beispiel auch ein Thema gewesen, oder? Muss man die Franchise jetzt wieder zurückholen und funktioniert das nochmal? Warum kann man die alten Zöpfe nicht abschneiden? Warum müssen die alten Charaktere noch vorkommen? Alles Fragen und das ist so, für mich...
Ich schwinge provokativ darauf ein. Weißt du, ich denke, Franchises, die eben, wie du sagst, lieblos wieder adaptiert werden, wieder ins Kino gebracht werden, wie eine Ghostbusters, wie andere 80s verschnitten, sei es irgendein Robocop oder sonst anderes Zeug, das man in den letzten Jahren noch gebracht hat oder sonst. Also, ich habe das Gefühl, dass man das schon bringen kann, aber dann muss man es mit Liebe machen. Und auch mit einer Honorable, dass man sagt, hey, wir widmen uns diesem Projekt mit einer Passion, oder? Und etwas, was ja die auch sehr berühmt hat, ist ja auch, dass man zum Beispiel jetzt andere Filmfranchises früher hat genommen hat, zum Beispiel oder Crow, oder, wo jetzt krachend gescheitert ist, die Reviews sind mega grotte, der Film ist durch und durch grotte schlecht. Ich habe hier sogar noch mal in der vorderen Folge noch kleine Credits geben, obwohl du auch schon hast antizipiert, dass es echt wirklich Trash wird werden. Und das ist
so, jetzt offenbar auch ist geworden, ja.
Wirklich richtig schlimm, also allerschlimmst.
Ist ja auch ein Remake, oder? Also auch nochmal eine alte Franchise, wo man hat wollen aufleben, nach irgendwie drei Buch 14 Jahre hin und her wälzen. Also, ja.
Und es ist noch tragisch, dass der alte Regisseur gesagt hat, es sieht aus, wie man ein totes Ross auspeitschen würde. Praktisch fast zwei Stunden lang. Es ist sehr brutal, wie er das geäussert hat. Aber es scheint so, oder, dass sie einfach manchmal, und der, eben wie du es hast gesagt, manchmal etwas vorholen wollen und sich irgendeinen Erfolg versprechen mit einem Millionenbudget, das aber nicht in die Hose geht. Ein anderes Beispiel für eine Franchise im Gaming-Bereich, wo auch sehr grottig geworden ist, zum Beispiel Borderlands, der im Kino ist, als Film. Und das ist im Fall noch finanziell recht krass, weil der Film hat, sagen wir schreiben, gleich 150 Millionen gekostet. Und da sind wir jetzt wieder beim Budget. Und er hat bis jetzt anscheinend nur etwas über 30 Millionen eingespielt.
Also das ist ein kompletter Schiffbruch. Also,
das ist ein kompletter Bruch, oder? Optisch, inhaltlich, visuell, da stimmt einfach die ganze Tonalität nicht, oder? Und ich glaube, es ist nicht mal das Franchise, Borderlands jetzt ein Game-Franchise, für die, die es vielleicht kennen, wo der das Problem ist, sondern das kannst du fancy machen. Ich glaube, du kannst es fancy machen mit den richtigen Leuten, weil das eine andere im Serienformat-Franchise uns ja angeboten hat, nämlich Fallout.
Fallout ist wieder ein positives Beispiel.
Ja. Genau, oder? Um den Ausgleich auch hier zu zeigen, respektive die Perspektive, dass man es eben könnte umsetzen. Also, es geht hier Lieblosigkeit versus Passion. Und wenn Passion stimmt und das ganze Productioning stimmt, eben Fallout ist auch bewiesen als Game-Franchise, das postapokalyptische Szenario und auch mit den Geeks und Fansachen. Sie haben sehr viel Fanservice in dieser Serie drin, jetzt in Fallout, oder? Da gehen sie unglaublich schwer und humoristisch auf all das ein und Tonalität für mich stimmt, auch wenn man
spielt. Coole Easter Eggs und so weiter für die, die es kennen. Und die es nicht kennen, sind aber auch nicht abgelenkt oder verstehen etwas inhaltlich nicht. Also du kannst die Serie auch schauen, ohne dass du das Spiel musst gespielt haben. Ich finde, es ist verständlich, was da passiert. Und für die Gamer hat man einfach gewisse Gimmicks noch eingebaut. Und das finde ich eigentlich genau der richtige Weg. Und das fände ich eben jetzt gerade eine wichtige Frage. Wie siehst du es da mit dem leidigen Thema Fanservice versus kein Fanservice, eben wenn es dann darum geht, irgendwelche bekannten Franchises zu rebooten, zu weiterzuziehen, zu starten, insbesondere jetzt Bezug auf Comicfilme, auf Game-Verfilmungen, auf alte Science-Fiction-Verfilmungen, um grosse Franchises wie Star Wars, Star Trek. Wie wichtig ist Fanservice für einen Fan da draussen und darf man mal neue Wege gehen. Vielleicht, ich werde einleitend ein kurzes Beispiel machen. Ich gehöre zu denen, die zum Beispiel die Veränderungen bei Star Trek, als Star Trek-Fan, insbesondere bei der Serie Discovery in den Anfangszeiten, dass man zum Beispiel gesagt hat, die Klingonen sehen anders aus, es gibt andere Tropes, es gibt ein bisschen andere Herangehensweise, man hat gewisse Sachen verändert. Ich habe das gar nicht so schlecht gefunden. Es hat ein Lager gegeben, wo das absolute Katastrophe gefunden hat. Die sind wirklich fast in die Luft. Da gibt es verschiedene Lager und für mich ist so ein bisschen die Kernfrage, wie geht man mit einem Fanservice um gegenüber Fans von einem Franchise oder von einer Vorlage, die es schon relativ lang gibt. Was ist der richtige Ansatz? Ich habe dort nicht eine genaue Antwort. Ich kann nur meine Meinung weitergeben, aber vorab werde ich jetzt erst von dir wissen, wie siehst du mit dem Thema Fanservice? Was findest du dort, ist der richtige Ansatz?
Ich glaube, das ist aber noch so schwierig, weil bei diesen Franchises ist man sich als Fan manchmal gar nicht sicher, was man jetzt möchte. Oder? Und das ist eine Ironie. Also möchte man hier eine Weiterentwicklung von einer vorhandenen Franchise, wo man eben eigentlich auch in neue Richtungen bewegt. Und was ist denn die richtige Richtung? Oder? Also ich kann jetzt dort auch mehr vielleicht aus der Star Wars-Ebene wiederum sagen, dort muss man auch sehen, oder? Teilweise hat man eben Richtungen angeschoben, die jetzt gar nicht mehr wirklich funktionieren, wo die Fans selber auch zum Teil überdrüssig waren, oder? Und da komme ich jetzt auch noch gerade drauf zu, da spiele ich dann den Ball auch noch ein bisschen zu dir, ist man dann teilweise verblendet von der Qualität von früher, also hat man das Gefühl, ist das früher immer alles besser gewesen, oder ändert sich zum Teil einfach in Richtungen, wo man wirklich das Gefühl hat, die Qualität ist zu wenig, es ist zu wenig ausgearbeitet, es ist zu wenig cool inszeniert oder zu wenig schlüssig. Und bei Star Wars habe ich ein paar Beispiele, wo ich denke, hat es funktioniert, die Franchise, die Fanbase abzuholen. Für mich oder andere Sachen wiederum nicht. Also etwas, was für mich gut ist, ist zum Beispiel Rogue One, oder, wo ein Film ist gesehen, wo wirklich sehr rund war, er hat auch sehr in die Lore reingepasst, er war auch gut in der Regie, in der Tonalität und so.
Gilt aber in der Breite bei den Fans nicht wirklich als Lieblingsfilm, oder? Das ist eben
aber das Internet, und das ist jetzt verblüffend, im Nachgang gibt mir Rogue One nämlich mehr Credits. Das habe ich auch festgestellt in der Star-Wars-Fanbase. Mm. Weil man hat gemerkt, dass eben Rogue One eigentlich eine sehr gute Qualität erreicht hat. Aber wie du es gerade gesagt hast, in vielen Fankreisen man eine ähnliche Abschätzung hatte, weil es halt nicht so der Jedi-Vibe hatte, oder? Genau. Aber genau dort liegt für mich dann auch wieder das, und das ist eben das Diffuse, oder? Was erwartet man davon? Und ich glaube, wenn eine Serie sich ein Album oder eine Franchise vornimmt, aus der Reihe zu tanzen, kann das unglaublich auch bereichernd sein. Er muss zumindest für mich, und ich zähle mich auch ein bisschen als Star Wars-Fan, und da bin ich auch bei Andor als Serie eigentlich begeistert gewesen, habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt etwas Neues, was sie mir erzählen wollen, was nicht jeder Star Wars-Fan abholt. Und darum ist es, glaube ich, auch für die Studios, auf deine Frage nochmal zurück, sind sich die Fans wirklich einig, was sie wollen? Von Franchise. Aber man merkt, und das ist natürlich jetzt auch das, was der Moski hat gesagt, bei Acolyte hat man wirklich zum Teil das Gefühl, ausser bei gewissen Hardcore-Leuten, die einfach alles müssen gut finden, sage ich jetzt provokativ, dass sie gescheitert sind, oder? Bei Acolyte, ich habe Acolyte nur angeteasert, ich habe also auch nicht wirklich fertig geschaut, weil ich habe gefunden, das passt mir auch nicht wirklich richtig. Also sie wird auch nicht besser, je länger sie geht. Und sie haben es auch gecancelt, oder? Die zweite Season, das heisst auch schon viel. Also sie ist nicht gut angekommen, so richtig nicht. Mm. Und es ist noch spannend, eben die Balance von dem, was man eben erwartet von der Franchise.
Ja, ich finde es eben noch spannend. Ich finde es eine mega wichtige Diskussion, eben auch noch im Verhältnis zu den Produktionen und vor allem auch, was sind eigentlich die Erwartungen von den Fans? Und wie kann ich sachlich Kritik hören, oder wenn bin ich einfach ein toxischer Troll, in Anführungs- und Schlusszeichen. Das ist ein ziemlicher Balanceakt. Man muss ganz klar sehen, Fans, egal um was es geht, sei es im Film, im Serienbereich, im Gamebereich, sind immer sehr, sehr, die leben mit ihrem Hobby, mit ihrem, das, was sie lieben. Und da kommen natürlich manchmal auch ein bisschen emotionale Reaktionen. Es gibt sicher Sachen, die absolut grenzwertig sind, die nicht gehen. Aber in der Breite, muss ich auch sagen, gibt es natürlich Reaktionen von Fans, die ich natürlich auch verstehen kann, wenn man eben so etwas wirklich mitlebt und mitfiebert und seit Jahren eigentlich feiert. Und für mich ist der springende Punkt einfach dort, warum hat Hollywood nicht ganz verstanden, wo der Ansatz ist. Und vor allem, dass man vielleicht eben auch sieht, dass die milliardenschweren Franchises, die es zum Teil sind, Marvel, aber auch natürlich Star Wars, Star Trek, die grossen Science-Fiction-Franchises, die ganze DC-World und so weiter, also es gibt ja unzählige Beispiele, dass man vielleicht eben auch sachliche Kritik sich auch mal zu Herzen nehmen würde. Was aber auch wieder im Gegensatz zu dem steht, und das dürfen wir nicht vergessen, bei all der, weil das klingt ja so, als würden all diese Produktionen massenweise abgestraft werden. Ich habe mich nämlich ein bisschen schlau gemacht, habe mal das Beispiel aus der Comicwelt genommen. Und man muss sagen, dass selbst die grössten Marvel- oder DC-Flops immer noch im dreistelligen Millionenbereich zum Teil Einspielergebnisse erzielen. Und das also selbst irgendwie, also mit Ausnahme vielleicht von Madame Web, wo jetzt gerade völlig abgestürzt ist, wenn man zurückschaut in den letzten 15 Jahren, in die grossen Comic-Verfilmungen schaffen es dann zum Teil gleich noch Häppchenkleppen auf dreistellige Millionenbeträge. Sie sind auch nicht immer kostendeckend mit dem Marketingbudget, ist klar. Aber so richtige Abstrafungen finden nur vereinzelt statt. Das heisst, es gibt trotzdem immer noch eine relativ grosse, unkritische Masse, die du vorher jetzt gerade angesprochen hast, nämlich der Fan, der ein bisschen alles gut findet, wo frech, aber immer noch ins Kino rennt oder den Streamingdienst anschaltet und sagt, hey, Lord of the Rings, the Power of the Ring, Rings Season 2, das gebe ich mir jetzt, das ist richtig gut. Und nein, es ist einfach nicht richtig gut. Das muss man einfach auch objektiv so sehen. Die Serie macht einfach sehr viele Fehler, um dort wieder den Bogen zurückzuschlagen. Und das ist interessant, dass es doch noch viel sehr, ich sage jetzt mal, ist es ein bisschen wie bei Musik, dass es vielleicht einen Anteil in den Leuten gibt, die einfach sagen, hey, ich will mir einfach ein bisschen berissliche Unterhaltung, was ist das Problem? Jetzt tut doch nicht so kompliziert bei «Schau mal». Es ist ja immer gut, es ist Comicfilme, ein bisschen Action, ein bisschen Superhelden. Jetzt tut doch nicht so, das so sezieren. Oder? Also könnte ja auch noch haltig sein.
Ja, ich habe einen kleinen Tipping-Point, wo mir da in Sinn kommt. Ich glaube, wenn es eine etablierte Franchise ist, dann tun die Leute wahrscheinlich viel mehr verzeihen. Das klingt jetzt provokativ. Also, könnte dass die Leute sein, ja, eher bereit sind, mal geringere Qualität zu sagen, okay, kann ja mal passieren, aber ich finde die Franchise, ich lebe für die, die ist super, die ist toll, aber ja, wenn jetzt die Serie oder der Film mal in die Hose geht, okay, das und das, aber das nehme ich mir noch ein bisschen daraus raus, weil ich es ja so gerne habe. Und wenn es halt neue Franchises sind, die dann aber auch schlecht produziert sind, ich nehme jetzt da jetzt mal das Beispiel, für die jetzt wieder zu befüttern, Rebel Moon, wo sich Mosky noch in der Extended Version hat angetan,
da, muss man so Arm sagen. Er hat immer noch ein Trauma da, darum muss er jetzt immer Tee trinken, wie ich.
Beruhigungstee. Nein, es muss etwas für die Augen sein, weil er ist auch visuell einfach gerottet, oder? Das muss man sagen, dort müssen sie
ja, aber weißt du, dass man nachher, ich will nicht eine Rebel Moon Diskussion auftun, ich will nur wieder nochmal auf unser Anfangsthema zurückspringen. Dass man gleich als Studio, beziehungsweise als Streamingdienst, in dem Fall, wo du jetzt sagst, ist es Netflix, Milliardenkonzern, wo einem Regisseur und Drehbuchautor ein Vertrauen gibt und das nicht gegencheckt und einfach da offenbar auch das Vertrauen blindlings vorhanden ist und dem einfach um die 250 plus minus Millionen Dollar hinten nachschießt für die zwei Filme, wo ich einfach muss sagen, man sieht es nicht, das Geld ist eine Fehlinvestition. Und wenn ich mich einfach frage, wer macht dort eigentlich Qualitätskontrollen? Also im Berufsalltag hat so einer schon lange keinen Job mehr. Also weißt du, wie ich meine? Jetzt nicht außerhalb von Kultur, so, oder? Also,
Zack Snyder ist ja jetzt abgemahnt worden, oder, für die schlechte Produktion. Also wir haben jetzt gewisse Sachen ja gecancelt von der nächsten Produktion auf Netflix. Wir haben das gemerkt, dass das nicht wirklich funktioniert. Mit der Crowd und Metacritics sind natürlich auch wahnsinnig sträflich gewesen. Also, er bekommt die Reaction schon zu spüren. Aber nennen nichtsdestotrotz, wie du hast gesagt, oder? Ich glaube, Netflix will hier grosses Kino machen. Das habe ich auch schon mal so ein bisschen angedeutet. Sie wollen auf dem Streaming-Kanal Kino bieten, wo zum Teil in amerikanischen Kinos auch ausgestrahlt wird, aber in Europa eher weniger, die Produktionen. Und das funktioniert, glaube ich, nicht wirklich, weißt du? So das Cineastische, aber einfach auf Schnelldampf, oder? Eben effektmässig auf schnell durch mal, CGI billig produzieren, Hü und gib ihm, und kostet dann gleich über 100 Millionen. Aber
ja, und vor allem, wenn du gerade die Streamingdienste, die dich schnell einhaken, die Streamingdienste haben natürlich auch in den letzten Jahren mit den Diversifikationskämpfen, nämlich, dass jeder Studio, jedes Studio so ein bisschen seinen eigenen Streamingdienst anfangen zu betreiben. Wir haben sie mal alle aufgezählt, so die bekanntesten. Die grossen drei kennen wir, Amazon, Disney und Netflix, sind so ein bisschen die Platzhirsche. Und die teilen, und der Konkurrenzkampf führt dazu, dass du natürlich gezwungen bist, Leute mit Eigenproduktionen auf deine Streaming-Plattform zu holen, wenn du nicht grosse Marken und grosse Namen schon im Haus selber hast, wo du dran profitieren kannst, wo Fans schon mal auf deine Plattform zieht. Und das Problem hat insbesondere Netflix, weil sie direkt in einem grossen Anteil an Disney verloren hat. Aber gleichzeitig, Disney ja offenbar nicht kann wirtschaften mit diesen grossen Franchises, mit diesen grossen Namen und Recht, die sie im eigenen Haus haben, weil nämlich der hauseigene Streamingdienst seit Jahren rote Zahlen schreibt. Netflix hingegen, wo durchaus auch Kritik hat müssen einstecken, einer von den wenigen Streamingdiensten ist, der einigermaßen in den schwarzen Zahlen ist. Und das ist erstaunlich, oder? Also Disney macht definitiv hat eine Geldverbrennungsmaschine im Streaming-Bereich und bringt es dann zum Teil auch nur noch vereinzelt auf die Leinwand. Und um jetzt wieder den Bock zu schlagen ins Kino, oder? Also, dort frage ich mich schon. Also, dort scheint das Controlling also auch nicht zu funktionieren. Nicht nur bei Netflix nicht. Also, das ist eine klare Misswirtschaft, die da auch auf dem monetären Bereich stattfindet. Und gleichzeitig verstehe ich nicht ganz, dass das Geld verbrennen und der Konkurrenzkampf nicht mehr Konsequenzen hat und die Produktionen nicht einfach mehr auf Qualität geschaut wird, um das jetzt ein bisschen zu schliessen.
Das ist ein guter Punkt, oder? Dass man das Controlling mehr betreibt oder, und so. Mhm. Aber es ist eigentlich, glaube ich, auch eben die Ursache, die wir jetzt da langsam am Aufdröseln sind. Warum dass das so kommt? Eben, wie du richtig sagst, der Streaming-Kampf, oder? Man muss sich überbieten und man hat Zeitpläne, die man muss einhalten muss und das eigentlich auch möglichst schnell bewirtschaften, oder? Und genau, ich glaube, dort liegt eben eigentlich auch ein Hauptfehler, oder? Das schnell bewirtschaften. Weil Projekte, grosse Projekte, Filmprojekte, die gehen über Jahre und das muss man gut aufgleisen. Man muss den Leuten Zeit lassen, den Produzenten, die Setpieces, die sie machen müssen oder eben CGI. Und dort scheint wirklich gerade explizit auch Disney ein riesen Problem zu haben. Ich habe nämlich heute im Vorfeld ein bisschen recherchiert und da sagen viele FX-Studios, die für Disney am Produzieren sind, das ist ein richtig schlechter Arbeitgeber. Also das heisst, Disney überschießt sich mit diesen Produktions-CGI-Studios, weil sie eben dort also sehr schlechte Anstellungsbedingungen haben. Einerseits dann unglaublich hohe Arbeitszeiten. Ich habe da von einem Informant, kann man sagen, von der Presse gesagt, also das sind 18 Stunden zum Teil pro Tag über Wochen und Monate, wo die in diesen Studios arbeiten, weil sie einfach auch zu wenig Leute zur Verfügung haben. Also, es gibt dann auch so, wie, das kennt man auch ein bisschen Gamebranche, also es gibt so Crunch-Times, wo die Leute einfach unglaublich viel Arbeitsvolumen haben und müssen leisten und dann noch müssen reagieren auf Wünsche der Studios, von diesen Änderungen. Und ich glaube, das fließt jetzt gerade in die Diskussion
Und das Schlimme daran fingen all die Produktionsfirmen, sei es auf die Leinwand, aber im Streamingdienst auch nochmal, durch den Konkurrenzkampf ist das noch stärker geworden, hat man natürlich versucht, Kunden auf seine Plattform zu ziehen, indem man grosse Schauspielerinnen und Schauspieler nehmen hat wollen einkaufen. Etwas, was Netflix insbesondere, was sie sich unter Druck gekommen hat, probiert, mit dem Dwayne The Rock Johnson, mit dem Ryan Reynolds und. Und hat dann Millionen Gagen hinterher nachher geschmissen. Also für einen absoluten Grottenfilm, Netflix Exclusive Produktion bei Red Notice, müsst ihr euch das mal reinziehen, hat angeblich der Ryan Reynolds und der Dwayne The Rock Johnson, die ja im gleichen Film mitspielen, Gal Gadot ja auch noch, wo, bei der Ehre bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber alle drei Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller haben zweistellige Millionengehälter bekommen. Also die haben man munkelt um die 20 Millionen pro Schauspieler. Für einen Film, wo absolut, da hat es nicht einmal, früher wäre das eine DVD-Production, da wäre direct to DVD gekommen, so ein Film. Das ist so ein Schrott. Oder? Wo ich mich einfach frage, was denn das für eine Strategie ist. Also die leuchtet mir nicht ein. Das Geld, so, an diesen Gehältern, da hätte ich doch lieber gute Schauspieler aus der mittleren Charge gecastet, hätte das Geld in der Qualität ins Drehbuch hineingesteckt und eben in gute FX-Arbeit zum Beispiel, wenn es das braucht, wenn es ein Film ist, der das einfach braucht. dann hätte ich dort die Millionen reingebuttert, diesen Leuten bessere Arbeitsbedingungen beschert, sozusagen, ja, für so Schlusszeichen. Und dann hätte ich eine höhere Qualität gehabt. Und das in Kombination mit einem guten Mittelchargencast hat nach mir mit dem richtigen Marketing genauso können einschlagen. Und nehmen allein machen es
ja,
nicht.
Ja, aber jetzt kommt es eben, das ist genau ein weiteres Ding. Du hast jetzt von zweistelligen Millionenbeträgen geredet. Wir gehen weiter und Robert Downey Jr., wie wir ja wissen, wird ja jetzt Marvel Cinematic Universe zurückkehren. Da reden wir von einem dreistelligen Millionenbetrag für zwei Filme. Es wird gemunkelt, dass er 150 Millionen wird verdienen für zwei Avengers-Filme. Und es ist eigentlich Wahnsinn, oder? Dass eigentlich 150 Millionen für eine Produktion nur allein einen Schauspieler reinfließen können. Mm. Und das ist auch ein weiterer Punkt, den sie eben auch aufgeführt haben, oder? Die Leute von der Produktion. Sie sagen, dass genau das, was du jetzt vorher erwähnt hast, die Kosten für das Cast und für die Regie, die sie brauchen, so extrem orbitant gestiegen sind, dass nur noch Brotkrumen hinterherfallen neben dem Tisch. Für all die Studios und die Produktionen, die früher viel mehr sind bewirtschaftet worden, also dort hat man viel mehr Wert drauf gelegt, oder? Und das ist es, glaube ich. Also, ein vernünftiger Cast braucht jede Serie oder Film, oder?
Vielleicht aus dem Action-Bereich schnell ein aktuelles Streaming-Beispiel. Ja. Ich habe auf Empfehlung von euch zwei, von Mosk und dir, habe ich Rebel Ridge geschaut, auf eine Netflix-Exclusive-Thriller-Produktion, Action-Thriller-Produktion, wo man kann sagen, dass der Breite, der Cast, eher so im mittleren Segment angesiedelt ist, mit einem aufstrebenden Aaron Pierce und anderen. Und der Einzige, wo man dort vielleicht, ich sage jetzt mal, mit dem Renommee noch kennt, ist der Don Johnson, aber der ist natürlich auch eher so ein einer, der in den 80er Jahren richtig ein riesen Superstar war. Und da muss ich einfach sagen, hey, als Gesamtpaket funktioniert der Film. Ist jetzt nicht eine grosse Showwerteproduktion, aber dort hat man wirklich auch gesagt, okay, ein solides Drehbuch, gute, solide Schauspielerinnen und Schauspieler, eine gute, solide Produktion, ein Film, den man wirklich auch mal für eine exklusive Netflix-Produktion empfehlen kann. Also es geht ja. Und wenn man das jetzt adaptiert, auf grosse Filme mit Showwerten, mit gutem, dann ist das durchaus möglich. Den Mut muss man einfach haben. Und eben nicht einem überambitionierten Zack Snyder 250 Millionen in Rachen stopfen, oder? Und das ist der Fehler, den gewisse Streamingdienste machen, oder eben dann in anderen Produktionen. Was aber ich noch wichtig fände, ist, dass wir vielleicht noch ein bisschen auf den Inhalt der Produktionen, nämlich auf die Charakterrollen und was dort noch ein bisschen für Probleme, um sie vielleicht noch ein bisschen zu sprechen können, ein Thema, das wir sonst noch hinten runterfallen, oder? Also ich wollte nicht das Thema wegnehmen, aber ich finde es noch wichtig, wir haben sehr viele moralistische Fragen, sehr viele inhaltliche Fragen zu Charakterdarstellungen, zu Diversität, zu Darstellungen und moralischen Darstellungen in Filmen und natürlich auch Zeitgeist-Fragen, die einfließen, wo immer mal Kritik wieder aufkommt. Ich finde, das muss man vielleicht auch noch ein bisschen beleuchten. Das ist auch ein Teil der Diskussion, das soll nicht politisch sein, sondern es geht mehr, was hat das für einen Einfluss auf Filme?
Ja.
Und was ist unser Eindruck von uns? Wir haben das so vereinzelt auch schon thematisiert, aber jetzt so roundabout, zum Beispiel Frauen im Film, Diversität, Moralthemen, Inklusion, all diese Sachen, also wie erlebst jetzt du das in der aktuellen Film- und Serienlandschaft? Was ist dein Eindruck?
Also mein Eindruck ist schon, dass man zum Teil jetzt dem, der die Rechnung tragen will, zum Masses klingt eben nicht immer gleich gut. Das ist auch wieder das, oder? Ich glaube, eben die Frauenrollen, starke Frauen zu verkörpern, gute Geschichten zu erzählen rund um das, oder eben auch die andere Diversität, jetzt LGBTQ, das sind natürlich alles neue Themen, neue Generationen und so, die jetzt auch Einzug halten, natürlich ins Kino und auch in die Serienlandschaft. Und es sind wichtige Themen, sollen auch progressiv sein, aber Hollywood hat dort manchmal immer noch zu wenig Pfupf oder manchmal zu wenig Mut. Es gibt eben einzelne Regisseure, die das umsetzen können, aber die sind manchmal auch außerhalb von Hollywood zu finden, oder? Produzieren jetzt mittlerweile zwar für Hollywood, Ich erwähne da Yorgos Lanthimos zum Beispiel oder so Sachen, oder weißt, wo man sagt, ah, okay, da kommen Einfluss von außen, vielleicht auch ein bisschen von Europa her, getriggert oder aus anderen Gefilden, wo das auch ein bisschen mehr bewirtschaften können, oder? Aber so in Hollywood selber habe ich manchmal das Gefühl, ich glaube auch das, was du wieder sagst, oder? Mut. Es ist Mut gefragt und es sind auch Setzung von wichtigen und richtigen Rollen mit dem richtigen Drehbuch sind einfach wichtig. Oder dass
Es
man
ist
eben auch
eben
den...
noch
Ja.
spannend. In der Wirtschaft gibt es ja den berühmten Ausdruck vom Greenwashing. Der wird dir ja etwas sagen. Oder es sind ja Firmen, die vorgeben, ökologisch zu handeln, aber das eigentlich nur als Label brauchen, um ihre eigenen, sag jetzt mal, Machenschaft ein bisschen zu beschönigen oder ihre Art zu wirtschaften ein bisschen zu beschönigen. Und in der Film- und Serienwelt ist das manchmal auch ein bisschen so, dass man wie beim Franchise ein Kleber von einem Label, der irgendwie Produktionen aufdrückt und denkt so, jetzt sind wir im gesellschaftlichen Druck, haben wir entsprochen, wir haben uns platziert, positioniert, was auch immer. Und das ist gut. Inhalt ist nicht so wichtig, Hauptsache wir haben das Label drauf und das passt schon. Und das ist natürlich eine völlig falsche Herangehensweise in meinen Augen. Das wird A, den Themen, die es behandelt, nicht gerecht, den Personen, die es behandelt, nicht gerecht, inhaltlich wie auch die, die daran arbeiten. Und bei diesen gesellschaftlichen Themen ist es nachher auch viel zu wenig detailliert ausgeschafft. Und das kann durchaus ist das überhaupt kein Problem. Und das ist etwas, was ich hier mehrere Mal schon geäussert habe, dass Diversität, der gesellschaftliche Wandel immer Teil von der Filmlandschaft war und auch immer noch sein soll. Was aber Hollywood im Moment nicht versteht, ist, dass es nicht einfach ein Label ist, das du kannst aufkleben kannst und dann ist es erledigt. Sondern du musst gute Drehbücher schreiben, du musst gute Rollen schreiben, du musst gute Frauenrollen, gute queere Rollen, du musst gute, weiss nicht was, Transrollen, du musst gute Diversitätsrollen schreiben. Es ist ja völlig egal. Der Inhalt ist entscheidend und dass das dem Thema auch gerecht wird. Das ist nicht einfach ein Abziehbild, wo man drauf klebt, oder?
Kurz gesagt, oder, denkst du auch Leidenschaft und Authentizität, oder, was hier eine wichtige Rolle spielt, denke ich.
Ja.
Und mit dem gut geschrieben. Ich schwinge jetzt gerade darauf ein, oder? Ironischerweise haben wir das eigentlich auch in einer Zeit davor, oder? In den 80er, 90er Jahren bezüglich dieser Frauenrolle. Oder? Wenn wir da jetzt nehmen, zum Beispiel Sigourney Weaver als Ripley, oder eine mega starke Blaupause von einem Action, von einem Actionfilm, oder wo, Science Fiction, wo sie die Ripley wirklich sehr gut und progressiv für mich verkörpert. Oder Linda Hamilton als Sarah Connor, oder haben wir auch in den 90er Jahren in Terminator, wo dann dort einfach auch viel progressiv und so Woman Power und so im Actioner, oder? Und das ist man sich auch nicht gewöhnt gewesen. Ich habe, mir beschleicht manchmal das Gefühl, oder ohne Carrie Ann Moss, oder bei Matrix, ein kleines neues Werk, das sind Frauen in Actionfilmen, aber die haben eine neue Tonalität reingebracht, oder? Und für mich eine gute, es ist so ein Mix zwischen gleich etwas Weibliches, Feminines, oder? Aber dann auch wieder eine Stärke entwickeln innerhalb des Films. Und für mich eine authentische Stärke, die die Frauen entwickeln, oder? Und für mich das
eben nicht
schlüssig
das Abziehbild, oder? Und das
genau,
eben noch
das,
in einer Zeit und zu Rahmen zu Zeiten, wo das progressive und die gesellschaftlichen Themen noch nicht so die mediale Präsenz hatten, wie sie das heute haben, wo wir auch in einer anderen Zeit haben gelebt. Es hat natürlich in Hollywood auch eine Zeit gegeben, wenn wir denken an das kalte Kriegskino, an das Action-Kino aus den 80er Jahren, wo natürlich die Frauen eher nachher zum Teil eine untergeordnete Rolle gespielt haben, wo starke Männerrollen eben im Vordergrund waren. Das hat auch politische Hintergrund zum Teil gehabt, also eine Zeit, dass all die Actionhelden, die männlichen, die wir heute abfeiern, immer noch, wo wir auch immer wieder darauf verweisen, auf die alten Produktionen. Du hast zwar jetzt mit Alien ein Ausnahmebeispiel gemacht, aber in der Beite zu dieser Zeit ist natürlich das sehr ein männlich dominiertes Kino gewesen, und moralistisch, aber ein wichtiger Punkt ist, und das müssen sich jetzt einfach mal alle die da immer wütend in Tastaturen reinhauen, und sagen, das ist Hollywood und die gehen nur nach dem moralischen, gesellschaftlichen Wandel und haben keine eigene Meinung mehr. Politik und der moralistische Wandel ist im Kino, insbesondere im Kino und später in der Serienlandschaft, immer in Hollywood das Thema gewesen. Das fährt zurück das geht zurück, ich mache nur einen ganz kurzen historischen Exkurs und dann nimmt mich deine Meinung wunder. Und zwar hat man dem früher in den Anfangs 20er Jahren, im Übertritt von der Einführung vom Tonfilm, also vom Stummfilm zum Tonfilm, hat man von der Pre-Code und der Haze-Code-Ära geredet. Das heisst, es hat eine Ära gegeben, schon in den 20er, 30er Jahren, das ist Vorkriegszeit, also Zwischenkriegszeit, der Erste, Zweite Weltkrieg, wo Hollywood eigentlich gesagt hat, wir wollen ein moralistisches Kino, da darf keine Kriminalität, keine Sexualität und andere Themen, Drogenkonsum darf nicht thematisiert werden in den Filmen. Also wirklich Code of Conduct. He? Also das hast du nicht produzieren, deine Filme sind nicht produziert worden. Und dann hat man das wieder hat man rebelliert in den 20er Jahren, also den Roaring 20s und so weiter. Und in den 30er Jahren, vor dem Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg, mit dem Haze Code, das war einfach der Haze, gewesen, wo der Code eigentlich geschrieben hat, der Code of Conduct, wo dann das Kino wieder moralistisch war. Dann haben wir eine Ära im Hollywood-Kino, wo zum Beispiel christliche Werte indirekt in Filmproduktionen hier und da einfach eingeflossen sind. Also dann auch die Brüderie und so weiter. Und dann, und so ein bisschen, ich sage jetzt mal, das aufbrochen, der wieder der europäische Film. Und das, und darum, die schreien, Hollywood macht jetzt hier plötzlich einen auf eine Kehrtwende und wir wollen allem entsprechen, das ist immer in den Filmproduktionen. Seit 100 Jahren ist das ein Thema gewesen. Findet nicht damit ab. Die Frage ist hier, und das ist die Frage, die wir ein bisschen versuchen auszustellen und vielleicht eine Antwort darauf können liefern, ich weiss es nicht. Warum machen sie es falsch im Moment? Also was ist der Grund? Oder? Weil ich finde eben, sie machen es falsch in der Breite.
So, das mit dem gesellschaftlichen Wandel, ich finde, dem werden eben Teil Sachen gerecht und Teil weniger. Oder das, was du jetzt angesprochen hast, oder dass man die Konventionen von früher bezüglich Prohibition oder der Brüderie, die da war, dass das so ein Abbild hat gefunden, viel mehr natürlich im Film, oder? Die Konventionen mussten eingehalten werden. Und dann eben auch in den 60er Jahren sehr auch das Frauenbild natürlich ganz anders war, also so ein bisschen Everybody's Darling und so ein bisschen die Frau, die dem Mann eben ein bisschen dient und muss gefallen, oder? Und so ein bisschen das, sag jetzt, das Dämli muss spielen nebendran, neben dem Testosteron. Das hat sich schon sehr verändert und das ist ja auch gut so, oder? Es wird ihm einfach in der Modernität nicht immer gleich gut Rechnung gedreht, oder? Es gibt progressive Werke, auch in Hollywood, die ich finde, wo durchaus, es hat auch für Gesprächsstoff gesorgt und sorgt immer noch, das ist ja auch das, dass die amerikanische Gesellschaft, glaube ich, auch, was die Themen angeht, bezüglich der queeren Landschaft, die da entstanden ist, im Film jetzt nebendran, oder ob der Sexualität oder anderen Themen, was sich nicht einig ist manchmal, oder? Und das, für den geht es ganz viel zu weit, für den geht es wieder ganz, also zu wenig weit, oder? Also, zum Beispiel gelungene Beispiele, wenn wir da noch ein bisschen darauf eingehen, in der Neuzeit, oder? Weil wir jetzt ja mehr das Thema in die Aktualität wieder betrachten, dünkt mich, oder zum Beispiel Moonlight war so ein Film von Barry Jenkins, wo ja zum Beispiel das Thema jetzt zum Beispiel Homosexualität und schwarze Männer, oder? Und das ist ja auch in der amerikanischen Gesellschaft mit den Leuten recht noch ein Tabu oder auch so ein bisschen am Aufbrechen, gerade auch in der Black Community. Und der Film hat das mega stark gemacht. Das finde ich jetzt ein positives Beispiel, dass wir den Rant auch nicht zu hören haben, wo das hat können, jetzt bezüglich dem, was du
hast gesagt.
Authentizität, gut gespielt, Leidenschaft, Nachvollziehbarkeit. Und das ist ja das, was du wiederum sagst, machen eben viele andere mehr, eben leider nicht oder eben falsch. Dass man das
ja, es ist manchmal noch spannend. Ich finde auch Kritik zum Teil ein völliger Unsinn. Also, da wird schnell werden Diskussionen politisch und sie werden politisch aufgeladen, vor allem von einer Seite. Und das ist das, was mich stört. Oder? Insbesondere auch genreabhängig. Oder? Wir haben am Anfang über, zum Beispiel sehr viel über Sci-Fi und Action geredet. Oder? Aber zum Beispiel insbesondere im Sci-Fi-Genre ist zum Beispiel die ganze, also wenn man in der Literatur schaut, in der Science-Fiction-Literatur und auch in der Science-Fiction-Historie, was Produktionen angeht, in Film- und Serienform, sind ja so moralische Grundsätze sowieso gebrochen worden, weil man ja von, als Autorin und Autor ja schon davon ausgeht, dass ihre fiktive Zukunft, ob sie näher oder weiter entfernt ist, all die Themen eine untergeordnete Rolle spielen und andere Themen vor allem im Mittelpunkt stehen. Und zum Teil hat man dort sowieso schon das Moralistische aufgebrochen, hat sich divers gegeben, hat das alles aufgebrochen. Das hat nicht wirklich eine Rolle gespielt.
Ich wollte noch schnell reingrätschen und sagen, du als Trackie hast ja das sicher auf dem Schirm, ich wollte hier nur erwähnen, also der Kuss zwischen der Uhura und Captain Kirk, das ist bahnbrechend, oder? Jetzt, wenn du sagst, ich, Konvention...
Nach heutigem Maßstab ja ein kleiner Witz, aber für die Zeit war das Wahnsinn gewesen, oder? Auf der Leinwand, beziehungsweise auf der Serienform, ja. Aber es ist auch eigentlich in vielen Science-Fiction Vorlagen als Thema, gleichzeitig aber gewisse insbesondere dystopische Science-Fiction-Vorlagen tun auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, mit diesen Problemen, die eine Gesellschaft hat, mit Machtansprüchen, mit Herrschaftsansprüchen und solchen und Patriarchat, natürlich solche Sachen zum Teil auch verfestigen und das kritisieren. Also das gibt es natürlich auch. Das muss man auch sehen. Dune ist so ein Beispiel zum Beispiel.
Also der Kuss, den ich anspreche, ist übrigens darum so wichtig gewesen in der Filmgeschichte, weil es zwischen einem weissen Mann und einer schwarzen Frau war. Und das hat der ein bisschen für Aufsehen erregt.
In der amerikanischen Produktion.
Das kann man sich ja heute grundsätzlich nicht mehr vorstellen. Und es zeigt noch, dass es eben immer wieder so Sachen hat gegeben, wie du sagst, und man heute im Science-Fiction oder im Fantasy innen manchmal so das Gefühl hat, er muss speziell im Science-Fiction, und du gerade die Rollenbilder, oder jetzt, wo wir vorher noch ein bisschen bei den Frauen waren, oder bei Marvel und so, hat man wirklich das Gefühl, das passt manchmal wirklich nicht, oder? Man ist sich dort eigentlich gewöhnt, dass eine Superheldin, sie kann Pilotin sein, sie kann die Heldin sein, sie kann eigentlich so die Frau sein, die in der Modernität umschwebt, oder? Und so. Und die man bekommt von Marvel oder viel von diesen Rollenbildern, entsprechen für mich nicht dieser neuen Modernität. Weil sie zum Teil, wie du sagst, zu schwach geschrieben sind, zu plakativ, zu naiv. Und eigentlich mehr eine schwache Frau von mir aus oder eine naive Frau wieder zeigen. Das habe ich von den 60er auch angesprochen. Und das finde ich befremdlich für die neue Zeit. Ich weiß nicht, wie du das hast.
Ja. Nein, absolut. Also, was eben dort eben, wie soll ich sagen, eine schwierige Entwicklung ist, dass Hollywood jetzt irgendwie das Gefühl hat, eine starke Frauenrolle, jetzt rein objektiv betrachtet, ist einfach eine Frauenrolle, die schlussendlich eigentlich ein Mann ist, wo man einfach eine Frau drüber stülpt, sozusagen. Rollentechnisch meine ich jetzt. Und das ist natürlich nicht so, wie es funktioniert. Wir haben es ja eingangs gesagt, du hast das Alien-Beispiel gebracht, du hast das Matrix-Beispiel gebracht. Eine Frauenrolle im Film müssen gut geschrieben sein und sie müssen eben auch einer Frauenrolle entsprechen und einen Qualitätsanspruch und nicht einfach hergeschludert und einfach denken, wir machen jetzt da irgendeine pseudo-starke Frauenrolle, die aber im Kern eigentlich nichts anderes wieder ist und das eigentlich so ein bisschen zementieren. Die herrschenden Verhältnisse zementieren. Indirekt. Und so funktioniert es natürlich nicht. Sondern du musst eben clevere Frauenrollen spielen, durchdachte und natürlich auch alle anderen Rollen, die irgendwo mit sich mit Minderheiten abgeben, queere Rollen und so weiter. Und das ist das, was entscheidend ist. Es ist eine Frage von Qualität und von Drehbuchqualität. Und von der Rollenbeschreibung. Und dann kommt es gut. Wir gehen hier übrigens schnell ein Disclaimer, wenn ich schnell bis 10 Sekunden darf sagen, oder wir gehen hier natürlich sehr auf einen Populärfilm. Oder? Natürlich gibt es sehr viele Arthouse, kleine Produktionen, die sich mit Themen zur Diversität, zu queeren Themen, LGBTQ und so weiter auseinandersetzen. Das sind aber keine Massenproduktionen, das sind zum Teil kleine Filmproduktionen, die über Filmförderung in Europa, aber auch in Amerika produziert werden, die aber vielleicht eher Festival-Pleaser sind, die aber nicht, jetzt sagen wir mal, ein Millionen, Milliarden Publikum erreichen. Wir gehen bewusst ein bisschen auf die Populärfilme, weil die natürlich auch wieder eine höhere gesellschaftliche Relevanz haben, weil sie natürlich ein grosses, breites Publikum eben können erreichen und niemals die, also grössere Strahlkraft haben im Positiven und Negativen. Das ist schon wichtig. Also es ist nicht so, dass es nicht Filme gibt, die die Themen behandeln, aber in grossen Produktionen tut man die Themen für uns, zumindest, ich glaube, das ist auch dein Verständnis, nicht so einweben, wie man es eigentlich sollte, könnte und so weiter.
Ja, also, ich finde auch, wie wir jetzt haben gesagt, oder verortet vor allem bei gewissen Themen im Science-Fiction- und Action-Kino vor allem jetzt verstärkt, oder nicht in diesen kleinen Genre-Filmen, wo man das versteht. Aber es gibt natürlich auch Hoffnungsschimmer. Ich sage jetzt gerade Hashtag Greta Gerwig, oder wo jetzt auch hat bewiesen, ein bisschen grösser im Kino. Barbie ist jetzt sehr ein populärer Fall, natürlich.
Natürlich, aber es gibt
Regisseurinnen, die dann auch wieder will sein, der Frau eine gute Rolle aufzudrücken. Also Regie, die eine Frau führt. Und dann eigentlich auch wieder zu sagen, hey, okay, schreibe starke Frauenrollen oder respektive du die Szene setzen, oder? Und es gibt die Beispiele schon in Hollywood, wir wollen das jetzt hier auch nicht unter den Teppich kehren. Einfach in gewissen Streaming-Format oder eben gerade im Fantasy-Science-Fiction beschließt einem das Gefühl, dass das eher ein bisschen komisch daherkommt, altbacken oder auch manchmal gewisse Genres wieder bedient, wo man so das Gefühl hat, ist man überdrüssig, oder? Und noch schnell eingeschwungen, vielleicht noch schnell zu der anderen Geschichte, die du da sagst, wegen der LGBTQ-Szene. Da gibt es auch eine Serie, die ich wirklich sehr authentisch habe gefunden. Das ist zum Beispiel House hat die geheißen. Das ist für mich auch so ein Beispiel gesehen. Dort hat es eher geklappt. Das ist so eine New Yorker Ballroom-Szene, wo queer Transgender-Leute rumtanzen. Das hat es wirklich gegeben in der New Yorker-Szene. Und das ist auch von der Darsteller, weil sie selber auch in dieser Community verwurzelt sind, sehr gut gemacht gewesen. Aber eben, das ist ein kleines Beispiel, das man jetzt wieder rauspicken kann. Das wär's. Das wär's, oder? Wenn man so Sachen... Aber das ist manchmal verkappt, oder?
Absolut. Also es gibt natürlich die Filme, die die Themen durchaus gut behandeln, aus Hollywood, also beziehungsweise aus Amerika, aus den letzten 10, 20 Jahren. A Single Man mit dem Colin Firth, von so einem homosexuellen Literaturprofessor geht, oder Milk, das Biopic vom Gus Van Sant mit dem Sean Penn, nachher natürlich auch ein Film, der in den letzten Jahren vor allem auch beim jüngeren Publikum sehr abgefeiert wird, ist Call Me By Your Name mit dem Timothée Chalamet, grosser Star heute, Hollywood-Star und gefeierter Schauspieler. Und auch diverse, ich meine auch, wenn man ein bisschen weiter zurückblickt, der prämierte Brokeback Mountain damals, die Geschichte um zwei homosexuelle Cowboys, ist sicher noch viel in Erinnerung, jetzt, um es ein populäres Beispiel zu nennen. Und es gibt verschiedene andere Themen, die in Hollywood immer wieder mal dort Einzug halten. Also, es ist nicht so, dass es das nicht gibt, darum ein wichtiger Hinweis und Disclaimer. Aber wir merken im Populärfilm, im Blockbusterfilm, in den grossen Produktionen, ist das einfach in Serienform wie auch in der Filmform oftmals der falsche Ansatz. Insbesondere, wenn es eben Unterhaltungsfilme sind, Franchise-Filme sind, macht man es von mir aus gesehen mit der falschen Herangehensweise.
Absolut. Ich finde eben, das ist auch viel jetzt den heutigen Drehbüchern eigentlich geschuldet, wie die Rollen geschrieben werden zum Teil.
Also, absolut, ja.
Man weiss aus den Vorlagen, sei es Roman, Comics oder anderen Sachen, dass die Charaktere eigentlich viel mehr Stoff und Zündstoff hätten, viel progressiver zum Teil wären, aber sie nennen so in eine konformistische Tonalität geschrieben werden, dass sie einfach ein bisschen passend gemacht werden, habe ich das Gefühl. Oder, und das wirf in den grossen Hollywood-Studios oder auch den Streaming-Kanälen den Produzenten ein bisschen vor, dass sie dort die Sache ein bisschen anbrechen und zu wenig provokativ und zu wenig mutig die Rollenbilder wiedergeben, die eigentlich viel mehr dran wäre, oder viel mehr Provokation oder viel mehr Leidenschaft, Intrigantheit oder eben Power, wo die Leute ausstrahlen oder vor allem eben jetzt auch gerade Frauen ausstrahlen und dort zu wenig darauf eingehen. Und die Stereotypen werden eigentlich einfach wieder behandelt oder wiedergegeben. Und dort komme ich jetzt auch ein bisschen, schwenke jetzt noch ein bisschen in ein anderes Kino rein, nämlich auch vielleicht so einen Übergang zum Europäischen, sprich außerhalb von Hollywood, oder? Wie man Rollenbilder versteht oder wie man zum Teil auch die Prämisse zwischen guten und bösen Charakteren. Also, jetzt gehen wir jetzt mehr auch vielleicht noch ein bisschen darauf ein, wie ist das mit der Regie, oder? Und den Rollen. Wie nimmst du das jetzt wahr?
Von europäisch Film bezogen.
Ja, gegenüber Hollywood, oder? Wie
Ja,
gibt es da für dich grosse
also für mich
Unterschiede?
riesige Unterschiede. Riesige Unterschiede. Also insbesondere, das ist aber auch filmhistorisch eigentlich nicht das Geheimnis, dass insbesondere zum Beispiel der französische Film, zum Teil auch der deutsche Film, und da rede ich nicht vom Populärfilm, sondern wirklich auch so ein bisschen der nischige deutsche Film, wo mit diesen Themen natürlich insbesondere zum Beispiel, wenn ich da Berlin-Produktionen anschaue aus Deutschland, der französische Film rund um grosse, herausragende Regisseure und Drehbuchautoren in den letzten 10, 20, 30 Jahren natürlich Produktionen rausgekommen haben, die eben genau solche Themen schon viel früher mit einer sehr klare Sprache und auch zum Teil drastische Bilder, clevere Drehbücher, gute Rollen behandeln und das umsetzen. Und da muss man wirklich sagen, da sind die Europäer, auch wenn natürlich das nicht Filme sind, die zum Teil nicht Strahlkraft über die ganze Filmwelt haben und oftmals so, Achtung, schlecht geremaked werden von Hollywood. Ist das doch etwas, was man muss herausheben muss. Und dort hat der europäische Film eine Stärke, finde ich, im Umgang mit diesen Themen. Er hat beim Populärfilm dafür wieder ein Problem mit der Qualität, aber bei so Themen, die jetzt nicht in Massenproduktion müssen funktionieren müssen, sondern wo losgelöst Drehbücher solche Themen müssen behandeln, ist insbesondere in Europa, Frankreich rauszuheben, England ist rauszuheben für mich. Zum Teil eben auch Deutschland, erinnere da gewisse, eben wie gesagt, Berlin-Produktionen und so weiter. Also, das sind so die Länder. Aber auch im hohen Norden versteht man durchaus auch mit diesen Themen umzugehen. Da gibt es also nicht nur gute Krimiserien. Und es ist also schon so, dass der europäische Film seine Stärken hat. Ein bisschen schade ist halt für mich, dass Hollywood das nicht irgendwie kann vereinen kann. In den letzten Jahren. Und das nicht, die Themen nicht besser kann in grosse Populärfilme kann einweben, dass es eben auch der Qualität entspricht. Und ich finde, es geht ja eigentlich, wenn wir in der Geschichte zurückschauen, dass es nicht ein Arthouse-Film muss sein, um so etwas zu verarbeiten und es gleich gut überkommt. Du eins von den Beispielen hast du schon genannt, das ist Barbie von den letzten Jahren, wo ein Massenerfolg war, 1,45 Milliarden eingespielt weltweit. Ein absolutes Massenphänomen, das eben mit dem Patriarchat und mit feministischen Themen arbeitet. Das natürlich sehr aufs Auge gedrückt, aber es hat funktioniert. Und die Leute sind es schauen.
Also eben, weißt, ich sage, ein Teil von der amerikanischen Gesellschaft hat auch so, hat das auch wahrgenommen, dass das Problem war, dass sie gesagt haben, Kritiker sagen, Hollywood ist auch wieder ein bisschen zurück in dieser Prüderie. Also, das ist manchmal auch wirklich wieder wie zu wenig wagen. Aber jetzt zum Beispiel Poor Things ist für mich dort aus der Reihe getanzt mit dem Lanthimos. Also, er hat dort wieder ein bisschen mehr provoziert oder in diesem Werk bezüglich Feminismus, bezüglich dem toxischen, vielleicht auch männlichen Element und so. Und da merkt man einfach, dass vielleicht eben, wie du es hast gesagt, in Europa, Deutschland, Frankreich, England und auch im Norden oben, die Rollenbilder ein anders verstanden werden oder auch ein mehr dürfen ausgeführt werden, ohne die Zwänge von den grossen Hollywood-Studios, sage ich jetzt ein bisschen, oder? Dass die ein bisschen mehr freiere Hand haben in ihren Produktionen zum Teil und vielleicht ein bisschen mehr können wagen können. Und eben die Rollenbilder auch können aufbrechen, oder? Es hat ja da auch der eine Film gegeben, Titan, ist jetzt so ein Rachefilm, wo eine Frau in dieser Prämisse die Hauptrolle spielt, aber halt auch wieder mehr frech und mehr dreckig und ein bisschen strüber daherkommt. Oder der Regisseur Gaspar Noé ist zwar jetzt sehr ein dramatischer Regisseur, aber
Ja.
das ist natürlich auch, das geht an Grenzen, oder, vom guten Geschmack, aber er provoziert und unheimlich, oder, mit diesen Rollenbildern. Was natürlich jetzt klar im Kontext zu den Hollywood-gängigen Sachen jetzt natürlich wahnsinnig dramatisch wäre, aber was ich wollte sagen, mehr damit ist, dass man in Europa oder auch in Asien mit diesen Werk einfach freier ist im Machen, glaube ich. Mm. Und das einfach ein bisschen mehr.
Ja, und nochmal, also man muss sich von dem Gedanken lösen, dass Hollywood jetzt diese Themen plötzlich aus gesellschaftlichem Druck anfangen zu verarbeiten. Ich glaube, das ist auch ein Internetphänomen, wo eben zum Teil insbesondere in Populär- und Blockbuster-Produktionen Fans das mit dem falschen Ansatz sehen. Wir haben das beide gesagt, ich kann mich sehr gut erinnern, wo es um Lord of the Rings oder um Marvel-Filmen ging. Und wo wir kurz die moralistischen Themen angerissen haben, die politischen Themen, wo da zum Teil Kommentatoren haben gesagt, das ist alles irgendein wokes Werk und als das verschrien worden ist, haben wir ja eigentlich gesagt, es ist ja nie die Wokeness das Problem bei diesen Filmen oder Serien gewesen, sondern immer die Qualität. Und das ist unser Kernpunkt, glaube ich, für heutige Diskussion. Es ist nicht das moralistische das Problem von diesen Filmen und Serien in den letzten Jahren, sondern es ist die Qualität. Die Qualität der Drehbücher, die Qualität, wie die Charaktere geschrieben sind, wie die Story geschrieben ist. Ich glaube, dort ist der Kernpunkt, wo Hollywood, glaube ich, auch ein bisschen her muss. Oder wieder muss den Weg finden. Und ich habe überhaupt kein Problem, dass ich das vielleicht auch mal noch sagen kann. Es ist mir doch völlig egal, welche Ethnie irgendein Star Wars Charakter hat, im Science Fiction sowieso nicht, ein Lord of the Rings Charakter hat, aber jetzt ein bisschen abweicht von der Literaturvorlage in Game of Thrones und so weiter. I don't care. Es ist mir wirklich egal. Der Charakter muss gut geschrieben sein, die Schauspielleistung und muss gut sein, das Drehbuch allgemein muss gut sein, dann muss die Serie noch gut gemacht sein oder der Film. Und dann passt es. Und dann, können wir durchaus auch solche Sachen kann man einweben. Ist doch überhaupt kein Problem.
Das lässt dich dir absolut bei. Eben wie du
Diversität sagst, ist doch nicht das Problem von diesen Filmen. Mhm. Es ist nicht. Und wenn sie tatsächlich einen woken Code haben oder hätten, wo wir beide sie ja nicht hundertprozentig wissen, weil wir sie ja nicht direkt an der Produktion beteiligen. Und wenn das so ist, dann ist es die Qualität, die diese Produktionen zum Scheitern bringt. Oder vielleicht einfach die falschen Einflüsse, die falschen Fokussierungen. Das, was zum Beispiel viele Fans an Lord of the Rings, um nochmal den Bogen zurückzuschlagen zum Anfang, an Rings of Power, an zweiter Season, jetzt zum Beispiel, habe ich sehr viel Kritik. Also ich tue jetzt mal die rechten Trollen, die da rummotzen, die lasse ich vor, draussen, die sind mir egal. Eine Main-Kritik ist zum Beispiel gewesen, und das zielt voll auf unser Kernthema ab, dass der Dialog und das, was geredet wird, teilweise völliger Unsinn ist. Was darauf herdeutet, dass einfach dass die drei Bücher schwach sind. Und dass meine Kritik zum Beispiel ist, dass es ellenlange Dialoge gibt, ellenlange Beschreibungen von Situationen, die noch Auswirkungen auf die Story haben, die keinen Sinn machen, die in sich gar nicht nötig wären. Und das ist ja eigentlich das, was wir ein bisschen rausgeschält haben, oder?
Das ist auch das, was du sagst, oder, wo man früher die Selbstexposition, oder, dass man immer muss erklären muss, ah, mir ist jetzt so der Böse und man macht jetzt so böse Sachen und dass das so jeder hinterletzt versteht im Kinosaal. Das finde ich auch so komisch, sondern dass man nicht mehr durch einen Handlungsstrang kann nachvollziehen kann, wie die Figur jetzt gerade am Ausagieren ist. Oder ob es jetzt in der Gefühlswelt, wie sie daherkommt, was sie lebt auf dem Bildschirm, sondern immer so die Selbstexposition muss erzählen, ja, ich bin jetzt lieb oder bin jetzt böse oder bin jetzt gerade wütig auf dich. Und das nicht ins Schauspiel reingeht, in die Mimik, in die Gestik, in die Action oder was gerade die Figur auch macht. Und dort geht Hollywood Qualität langsam verloren und ich habe das leider auch gerade festgestellt in den ersten Reviews von meinem heiß geliebten zweiten Teil vom Joker. Leider, dass die Kritiken sehr negativ sind. Wir reden hier von Joker von Folie à deux, im zweiten Teil, wo doch auch nicht gut scheint geschrieben worden ist. Und das macht mir eigentlich schon fast ein bisschen Bauchweh, dass ich so einen Film, den ich doch heisser warte im Kino, anscheinend wirklich dort auch fehlt. Und gerade Joaquin Phoenix, der eigentlich ein sehr guter Charakterdarsteller ist, plötzlich dort wieder, und der Hersteller war grandios, wollte ich hier für mich festhalten.
Ich glaube, ja, ja.
Vielleicht bist du mir bei. Genau, oder? Und dass das dann plötzlich kaputt geht. Und das, glaube ich, schon wegen dem Drehbuch und auch wegen der Regie anscheinend nicht funktioniert, oder? Und Das ist wirklich mega schade. Also, wenn das die Zukunft ist, und das ist das wieder der bedenkliche Ding, woher geht die Reise. Und es ist zu hoffen, dass nicht drei Bücher nennen, einfach so schlecht werden, dass der Film dran scheitert. Ja.
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 Ich glaube, vielleicht können wir jetzt so ein bisschen zum Schlussfazit kommen, wenn du nicht noch ein grosses Thema aufmachen willst, ich will dir nicht das Wort abklemmen, oder vielleicht, dass wir den positiven Blick in die Zukunft werfen können. Nämlich, was wäre eigentlich der Ansatz? Ich kann sonst mal anfangen und dann kannst du einhaken. Für mich ist der Lösungsansatz für Hollywood und für die Populärfilme und die grossen Blockbuster-Produktionen in Serie- und Filmform eigentlich, dass man sich zuerst mal auf die Qualität vom Drehbuch, auf die Qualität der Charaktere fokussiert, dann auf das Production Value. Ich weiss, es ist ein Wort, das schon fast überbordet, eigentlich sollte man es gar nicht mehr sagen, aber Qualität auch von der Aufmachung des Films, von den Bildern, von der Kameraarbeit, von all diesen Themen. Und dann eigentlich immer noch kann sagen, wir tun gewisse Diversitätsthemen, moralistische, gesellschaftlich relevante Themen mit einweben und die clever einbauen in die Storys, dann kann das durchaus auch in solchen Produktionen ohne Probleme funktionieren und dann wird wahrscheinlich, sage ich, ein grosser Teil der Fans so abgeholt. Und es ist überhaupt kein Problem. Und dann stellen sich nicht irgendwelche Hautfarbfragen oder Sexualitätsfragen, sexuelle Ausrichtungsfragen, was ja sowieso lächerlich ist. Und dann funktioniert es. Ich glaube, das muss der Ansatz sein. Und dass man einfach nicht Geld verbrennt für mittelmässige Drehbücher, für überbezahlte Schauspielgrössen, die gleich nur ihr Typecasting abrattern. Hallo Ryan Reynolds, ich rede mit dir. Hallo Dwayne The Rock Johnson, ich rede mit dir, um nochmal den Bogen zurückzuspannen. Dass man denen nicht einfach zweistellige Millionenbeträge unter anderem hinten nachschießt. Das gilt übrigens auch für alle anderen, die so in diese Richtung stossen. Interessanterweise oftmals Männer. Und das ist für mich einfach nicht verständlich. Sorry, nicht verständlich. Und wenn man dort wieder einen Fokus drauf legt, dann kann Hollywood durchaus im Populärfilm wieder zulegen an Qualität. Dann können ja Franchises wieder funktionieren. Oder zumindest wieder einen besseren Pfad einschlagen. Bei den Superheldenfilmen tue ich auch so ein bisschen eine Klammer drum, weil dort ist einfach allgemein durch die Masse für mich sehr viel ein bisschen totgeritten. Aber auch dort, ich meine, das kann man neu beleben mit gewissen guten Ansätzen. Und darum bin ich gespannt, in welche Richtung es geht. Ob Hollywood den Ansatz vielleicht wieder findet, weil die Kritik halt laut ist. Oder gerade ins Gegenteil, so ein bisschen tut ein Stänker und sagt, ihr habt doch auch keine Ahnung, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Aber vielleicht braucht es zuerst mal den Clash mit zwei, drei grossen Filmen, die einfach wirklich unten reinsausen mit den Einnahmen. Und vielleicht lernen sie es erst dann. Also sozusagen lernen mit den Keulen oder so. Keine Ahnung, das ist mein Ansatz. Wie ist deine?
Ja, ich denke, ich kann dir grösstenteils so beipflichten. Vielleicht habe ich auch noch Ergänzungen, weil ich denke wirklich, das, was wir ja angesprochen haben, mit dieser Pace und dem Budget, das da in der Rolle spielt, weil einfach Zeit lassen und Zeit nehmen für die Projekte und die richtige Leidenschaft mit den richtigen Leuten zu leben und nicht nur den Paycheck abzuholen, wo eben Multimillionen sind, sondern dass die Leute bereit sind, über die Regie, mit dem Cast zusammen, dass die eine Leidenschaft können entwickeln für das Projekt Film oder Serie. Und dort, wenn die alle zusammen miteinander agieren wie eine gute Mannschaft, oder, mit so betreut sagen, dann habe ich das Gefühl, kommt dann ein gutes Werk raus, auch zu einem vernünftigen Budget. Es kann mehr sein, wie man, der Bogen zurück zu Shogun, dort hat es wirklich auch gestimmt. Und das ist Leidenschaft, wie man es gerne hat, oder? Die Qualität stimmt, das Casting und die Regie stimmt dann auch. Und das sind Streamingdienste vor allem auch gefordert, dort ein bisschen den Dampf wegzunehmen, in den Produktionen, das ein bisschen zurückzufahren und zu sagen, hey, wir lassen euch die Zeit. Wir lassen euch mehr Zeit, für das zu realisieren. Und wir holen auch die Leute ins Boot, die, egal ob an der Literatur, am Roman haben geschrieben oder an der Comic-Vorlage oder sei es ein Game-Franchise, direkt beteiligt sind. Und das ist mir übrigens auch noch aufgefallen. Wenn Leute, die direkt Art Director waren, vom Ursprungswerk bei der Umsetzung, daran beteiligt waren, Sogar, das geht bis zurück zum H.R. Giger, der bei den ersten zwei Alien-Filmen dort auch mitgewirkt hat, oder? Also, man sieht, wenn die Leute, die den Ursprung begründet haben, vielfach mit an Bord geholt werden, das ist jetzt auch so eine Message, die ich an Hollywood habe. Holt die Leute mit der richtigen Leidenschaft, die, die für das brennen, ins Boot, und dann kommt es gut. Und die kennen die Franchise, die kennen die Tonalität und die kennen auch die Umsetzung von der Geschichte. Und dann wird eine Adaption gut. Und dann kommt es auch zu fliegen, wie man es sieht. Oder? Das sieht man bei Last of Us, oder? Wo sie den Neil Druckmann auch mitgenommen haben, mit einem sehr guten Regisseur, Craig Mazin. Oder? Dann kommt es gut. Dann kann man die Leidenschaft und das Feuer für mich in der Produktion spüren. Mhm. Und das ist das, oder? Und wenn nicht, wie du sagst, Multimillionenbeträge nur in Superstars plakativ auf das setzen, auf das Rössli und all diesen Leuten, die am Ganzen beteiligt sind, über CGI-Cast, über all die Nebendarsteller, über die, die es müssen umsetzen müssen, geben denen mehr Credits, geben denen mehr Zeit, geben denen mehr Value für das Ganze zu produzieren. Und dann kommen wir zu dieser angestrebten Qualität. Und übrigens, das ist etwas, was man auch wieder spüren möchte. Das ist, weißt du, wie ein Blockbuster, oder? Das ist doch ein altes Wort. Dass man hat gesagt, es kommt ein Film, der so gut ist, dass er wirklich eben den Block sprengt und dementsprechend ein Hype auch wieder, aber nicht nur unrechtfertigt. Weißt du, wie ich meine? Wo das Päckchen stimmt. Das ist für mich eine Vision.
Ja, das sind unsere Ansätze, glaube ich. In diese Richtung kann es gehen. Ich glaube, das ist eine Sache, wo man dran sich aufhängen kann, wo Hollywood uns wahrscheinlich leider nicht kann zulassen, beziehungsweise sie bräuchten auch einen Übersetzer. Aber ich glaube, das ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen unser Roundup zu Hollywood, was geht? Oder hast du noch etwas anzufügen?
Nein, ich glaube, wir haben uns hier relativ umfangreich ausgelassen über das Thema und wir hoffen auf Besserung. Es ist zu wünschen bei vielen Franchises und ich glaube, wir wünschen euch gleich hier und da gute Serien und Filmerlebnisse weiterhin, auch mit uns zusammen. Schaut mal und wir werden euch weiterhin auf dem Laufenden behalten.
Genau. In diesem Sinne, Fädli raus. Ich wünsche euch eine gute Woche. Das ist die neue Schaut mal-Folge zum Thema Hollywood, was geht. Und noch ein bisschen, Emmy, wir hören uns zum nächsten Mal, dann wahrscheinlich auch wieder mit dem Moski. In diesem Sinne, gehe ich raus. Macht's gut.